Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, liebende Menschen, Menschen in allen Phasen ihres Daseins, alte Menschen, junge Menschen, kranke, gesunde, belastete, fröhliche, so sind wir hier. Und so beginnt mit uns das neue Jahr. Dieses neue Jahr, wir haben es ja jetzt mehrfach gehört, steht unter einer besonderen Jahreslosung. Also ich empfand es so, als ich es las, dass mich dieses Wort sehr berührte, was nicht immer automatisch der Fall ist, wenn eine Losung über ein Jahr gestellt wird. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, aus dem letzten Kapitel, so aus den letzten Zügen, da ordnet sich das ein. In das Letzte, was Paulus alles noch aufschreibt und ordnet, steht dieser kleine Satz so mittendrin. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ausgerechnet in diesem Jahr. Ausgerechnet nach dem, was wir erlebt haben, was andere erlebt haben, ausgerechnet in diesem neuen Jahr, das uns doch so kompliziert erscheint und bei manchem auch etwas Angst macht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das klingt so einfach und es ist so schwer zu machen. Denn wenn man in die Welt schaut, dann scheint ihr es genau an dieser Grundeinstellung zu mangeln, dass also Liebe die Menschen leitet, Liebe und nicht die Angst, zu kurz zu kommen oder die Rache oder das Recht haben wollen oder der Kampf ums Überleben, der so bitter nötig ist, oder das Geld oder die Ehre oder das eigene Begehren, all das nicht, sondern Liebe. Wie anders wäre die Welt, wenn Liebe das Motiv wäre für alles, was man tut? Es klingt ganz einfach. Und doch ist es fast utopisch, so vom Menschen zu denken. Dass er, der Mensch, und wir, die Menschen, einander nur lieb zu haben bräuchten, und dann wäre ja alles anders, dann wäre ja alles gut. Denn wir Menschen sind ja durchaus guten Willens. Ich unterstelle das jedem Menschen, dass er in Bezug auf sein eigenes Leben und sein eigenes Umfeld guten Willens ist. Und nicht umsonst wird ja über kein Thema wie über die Liebe so viel gesungen, gedichtet und immer wieder geredet. Über die Liebe zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern, zwischen Freunden, ganz wichtig, zwischen Menschen überhaupt. Liebe hat ja viele Gesichter und viele Arten, sich auszudrücken. Aber Liebe ist ein Dauerthema, ein Menschenthema. Und weil es so selbstverständlich zu sein scheint und so wenig selbstverständlich ist, lohnt es sich, genauer betrachtet zu werden, dieses Thema. Was man sehr gut zu kennen braucht, auch übrigens, wen man sehr gut zu kennen scheint, da braucht es manchmal eine genauere Betrachtung. Gerade dann, wenn man glaubt, man wüsste schon alles. Nun klingt ja dieses Wort, diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so wie so ein Sinnspruch, den man eigentlich gar nicht zu kommentieren braucht. Den könnte man eigentlich schön einrahmen oder man könnte sich eine dieser Kunstpostkarten irgendwo hinstellen, die es gibt. Die Jahreslosung wird ja immer in ganz verschiedener Weise auch künstlerisch dargestellt, was sehr schön ist. Und dann steht dieses Wort da und ist immer wahr und immer richtig und bedarf eigentlich keines Kommentars, weil er so für sich spricht, dieser Satz, und er leuchtet ja auch ein. In Wahrheit ist dieser Vers aber eingebettet in einen Brief. Das ist ein Ausschnitt aus einem Brief, den Paulus an eine Gemeinde schrieb, ungefähr 54 nach Christus. Und es ist ein Brief, der es in sich hat. Thematisch ein Schwergewicht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Diese Gemeinde hat er selber gegründet auf seiner zweiten Missionsreise, und bald, das schreibt er auch in dem Brief, will er sie wieder besuchen. Diese Gemeindegründung ist sein Kind und ist eins der etwas komplizierteren Kinder. Sind ja nicht alle Kinder gleich und nicht alle Gemeinden sind gleich. Und bei diesem Kind verfolgt er also mit Sorge und aber auch mit Fürsorge, was er über das Zusammenleben der Menschen in dieser Gemeinde vernimmt. vernehmen muss. Und das beschäftigt ihn sehr. Und der ganze erste Korintherbrief ist voller Andeutungen, aus denen man entnehmen kann und die uns etwas darüber verraten, mit welchen Schwierigkeiten man es da am Anfang miteinander zu tun hatte. Die Gemeinde war ja noch recht jung. Zum Beispiel das Miteinander beim Abendmahl. Du sagtest so schön, die Liebe verträgt auch Streit. Das musste sie dort auch. Und aus dem ersten Korintherbrief, aus diesem Brief, wo das so behandelt wird, entnehmen wir ja meistens unsere Einsetzungsworte zum Abendmahl. Also immer, wenn wir Abendmahl feiern und wir hören diese Einsetzungsworte aus dem ersten Korintherbrief, das wird heute auch wieder der Fall sein, hören wir Worte an eine Gemeinde, die ermahnt werden musste, bei denen Harmonie auch am Tisch des Herrn gar nicht selbstverständlich war, im Gegenteil. Die einen feierten schon und waren zum Teil angeheitert, während die anderen noch arbeiten mussten und von einer Gemeinschaft im eigentlichen Sinne konnte gar nicht zu reden sein. Das kam Paulus zu Ohren und er mahnte, so soll es nicht bei euch sein. Und auch für uns ist ja die Einheit am Tisch des Herrn, für uns als Christen halt noch lange keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein wichtiges Thema in diesem ersten Brief an die Korinther. Aus diesem ersten Brief an die Korinther ist aber auch dieses starke Bild, das wir kennen und das Gemeinde so wunderbar bezeichnet, die Gemeinde als Leib Christi. Also viele Glieder, ein Leib. Die meisten von euch kennen das. Die Gemeinde als Leib Christi mit Gliedern, von denen keines unverzichtbar ist und bei denen es zwar unscheinbare gibt, aber keine weniger ehrbaren. Nicht trotz wegen, sondern wegen ihrer Unterschiedlichkeit sind alle gleich wichtig und alle gleich notwendig. Dieses Bild erzählt etwas Wichtiges von Gemeinde, dass es eben nur funktioniert und zwar gemeinsam und weil wir unterschiedlich sind. Weil Menschen in der Gemeinde einander ergänzen. Und so soll es bei euch sein, schreibt Paulus. Und auch bei uns ist ja Einheit in Vielfalt und wegen Vielfalt gar nicht selbstverständlich. Und dann, und jetzt nähern wir uns langsam unserem wichtigen Thema, gibt es im ersten Korintherbrief auch wahrscheinlich das meist zitierte Bibelwort von Menschen, die gar keine Bibel kennen. Nämlich dieses Hohelied der Liebe, das ich vorhin ein bisschen in einer anderen Übertragung angerissen habe. Da zählt Paulus auf, wie die Liebe ist und was die Liebe tut. Und Liebe ist eben nicht selbstverständlich, sondern sie zeigt sich in ganz konkretem Tun und auch in ganz konkretem Sein. Paulus zählt auf, was wir gerade gehört haben. Und jedes Mal, wenn ich diese Aufzählung höre, merke ich, da kommen wir Menschen, da komme ich an meine Grenzen. Es ist eben nicht selbstverständlich, so zu sein, wenn man sagt, ich liebe. Der erste Korintherbrief ist voll von solchen theologischen Höhepunkten. Paulus hat viel zu schreiben, es gibt viel zu ordnen, es gibt deshalb viel zu sagen und es gibt für die junge Gemeinde sehr vieles zu lernen. Auch und gerade über die Liebe gibt es viel zu lernen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So schreibt Paulus dann ganz am Schluss im 16. Kapitel, im allerletzten Abschnitt. Und das ist eine sehr interessante Stelle, wo das in dem Brief steht. Weil kurz davor, am Anfang des letzten Kapitels, geht es noch um die Finanzen. Da mahnt Paulus in Bezug auf die Sammlungen, die ja auch erhoben werden in der Gemeinde, legt regelmäßig etwas zurück, was ihr anderen geben könnt und fangt nicht erst kurz vor der Sammlung damit an. Also er erklärt regelrecht, wie man das machen soll, dass man immer noch für den Herrn etwas Geld übrig hat. Es geht ums Geld und es geht um den Umgang mit Mitarbeitern. Er schreibt, wenn Timotheus zu euch kommt, dann soll er sich bei euch wohlfühlen dürfen. Timotheus, ein relativ junger Mitarbeiter, der höchstwahrscheinlich sich aufgrund seiner Jugend auch da etwas unsicher fühlte. Und Paulus schreibt von Apollos, den er nicht dazu bewegen konnte, die Korinther jetzt schon zu besuchen. Also so ganz spannungsfrei war das nicht. Und mitten in dieses Gemenge von Finanzen und persönlichen Befindlichkeiten schreibt er diesen einen Satz, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Also links und rechts ist dieser Satz flankiert mit den Themen, die auch wichtig sind. mit dem Geld und mit dem Zwischenmenschlichen. In diesem Kontext bekommt die Liebe aber etwas, was sie dringend braucht. Sie bekommt Hand und Fuß und Herz und Hirn. Nun könnte man fragen, welche Liebe ist denn überhaupt gemeint? Und das ist eine wichtige Frage. Denn das Griechische kennt drei Arten von Liebe, die sich in drei verschiedenen Worten ausdrücken. Das eine ist die erotische Liebe zwischen Menschen, also der Eros, das Wort kennen wir auch. Dann die Freundes- und Nächstenliebe, die Philia, etwas Platonisches, aber sehr, sehr Wichtiges. Und dann dieses Wort, das an dieser Stelle verwendet wird, nämlich die Agape, die göttliche Liebe, die von Gott kommt. Und letztere ist eben hier angeführt, wenn es heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Agape, also in göttlicher Liebe. Und es lohnt sich, noch genauer hinzuschauen, denn im Original, wenn wir schon dabei sind, ist dieser Satz noch kürzer. Genau genommen steht da, alles bei euch sei in Liebe. Alles bei euch sei in Liebe. Noch kürzer, noch prägnanter. Und ich finde das hochinteressant und sehr wichtig, weil wenn da steht, alles in euch sei in Liebe, dann geht es gar nicht in erster Linie darum, was man tut. Und wie man das tut, darum geht es natürlich auch. Sondern es geht sogar noch ein bisschen tiefer, nämlich dahin, was man ist und wie man es ist. Alles bei euch, also eure Dinge, alles, was ihr seid, alles, was man sehen kann, wenn man euch sieht, wie man euch erlebt, was euch ausmacht und auch das, was ihr seid, wenn keiner hinguckt, alles das sei in göttlicher Liebe. Und spätestens hier spüren wir, wie wenig selbstverständlich das ist, so zu sein, in göttlicher Liebe ganz und gar. Und wie wenig dieser Vers als ein romantischer Sinnspruch geeignet ist, wenn er denn mit Leben angefüllt sein soll. Und das muss er, sonst hat er keinen Wert. Dieser Vers ist also so viel mehr als eine Ermahnung, auch an die anderen zu denken und das möglichst zuerst. Und er ist so viel mehr als eine Ermahnung, sich gut zu verhalten und das möglichst immer. Und auch so viel mehr als eine Ermahnung, sich doch als Christ zu erweisen und ein gutes Beispiel zu geben. Es geht um viel, viel mehr. Es gibt viel Tieferes. Es geht an diese Substanz, wenn da steht, alles bei euch sei Liebe. Und das können wir nicht machen. Selbst wenn wir wollen und uns doch so sehr Mühe geben. Wir können vielleicht sehr viel tun an unserem Wohlverhalten. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber daran, was wir sind, zutiefst, können wir zum Teil gar nichts ändern. Deshalb müssen wir zurückgehen an den Ursprung der Liebe. Und der Ursprung der Liebe ist bei Gott selbst. Der Liebesfaden, deshalb habe ich das gemacht, ist schon ausgelegt. Und wenn wir dem Liebesfaden sozusagen folgen, dann landen wir bei der Krippe. Gottes Liebe zeigt sich uns darin, dass er zu uns kommt als Mensch, als Kind, als einer von uns. Wie sehr muss er uns lieben, dass er wird wie wir? Gott ist nicht weit weg und erwartet von uns, göttlich zu sein. Das wäre für uns völlig unmöglich. Sondern Gott kommt zu uns und er wird wie wir, damit wir werden können wie er. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott kommt zu uns und wird wie wir, damit wir werden können wie er. Und alles, alles in uns wird Liebe werden. Alles in uns wird Liebe werden. Und als ich diesen Satz aufschrieb, dachte ich mir, wie kann man so von Menschen reden? Kann man so von Menschen reden? Wie kann ich so von mir selber reden und von den anderen? Zu behaupten, weil Gott da ist, wird alles Liebe werden. Das ist viel, viel zu groß. Man könnte darauf zeigen und sagen, das ist lächerlich, das ist idealistisch. Das war übrigens das Prädikat, das ich in der DDR immer trug. Weil wir Christen waren nicht die mit der materialistischen Weltanschauung, also die, die alles angucken und sagen, aha, so ist es, sondern wir waren die mit der idealistischen Weltanschauung, die irgendwie noch nicht ganz angekommen sind bei den Realitäten der Welt. Und die Probleme immer schieben auf etwas, was größer ist, nämlich auf Gott. Aber das stimmt. Warum können wir so reden und behaupten, alles an Menschen wird Liebe werden? Warum? Weil die Krippe in der Welt ist und weil das Kreuz aufgerichtet ist über unserem Leben. Deshalb. Wegen Krippe und Kreuz. Krippe und Kreuz erlauben uns, so zu denken und so zu sprechen und so zu glauben. Und dieser Glaube sagt, es ist noch nicht da, aber es wird werden. Und jetzt kommen ganz ungeheuerliche Worte, nämlich, alles bei uns wird Liebe sein. Diese Worte des Paulus klingen zwar sehr poetisch, aber sie sind ja, Gott sei Dank, und uns zugute, sonst könnten wir es ja gar nicht fassen, sie sind eingebettet, diese großen Worte, in den alltäglichen Kleinkram der Gemeinde. Zwischen Geld und den Nicklichkeiten, zwischen den Leuten. Da steht das. Dass am Ende bei uns Liebe sein wird. Am Ende des Briefes gibt es nicht mehr viel Theologisches zu sagen. Da geht es eben nur noch ums Geld und um das Miteinander und um die praktischen Dinge. Und da hinein, gerade da hinein, vielleicht sogar aus Versehen, aber ich will Paulus nichts unterstellen, steht dieser große und wichtige Satz. Und ich finde das so passend, weil die Liebe Gottes sich eben nicht ereignet in den großen Räumen und auch nicht in den angemessenen Gottesdiensten, da auch, aber vor allen Dingen ereignet sich da, wo alles andere sich auch ereignet, nämlich in unserem Leben, da, wo es stattfindet. Und die Liebe ist der Schlüssel für alles, weil dieses weihnachtliche Wort nach wie vor gilt, Gott ist hier, Christus ist hier. Und weil das so ist, weil Christus hier ist, wird sich alles verändern, weil Gott alles verändern wird mit seiner Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das, dachte ich mir, ist ein Schlüsselwort. Passend zum Beginn des neuen Jahres, von dem wir noch nicht wissen, was es bringen wird. Es geht nicht um gute Vorsätze, dass wir uns jetzt vornehmen, ab jetzt sind wir alle lieb, zueinander und überhaupt. Das wird nicht funktionieren, wahrscheinlich. Aber ich habe uns, damit wir uns das merken, dass Gott uns begleiten will mit diesem Wort, ein Hilfszeichen mitgebracht. Denn die Krippe ist nicht leer. Sondern, seht ihr das? Ein Schlüssel. Mit ein bisschen Liebe dran. Es ist kitschig, ich weiß, aber da müsst ihr jetzt mit leben. Ich dachte mir, vielleicht braucht man sowas, was einen begleitet und einen erinnert. Deswegen würde ich euch einladen, wenn ihr mögt, euch aus der Krippe so einen Schlüssel mitzunehmen, der euch begleitet als Zeichen zum Mitnehmen und zum Dabeisein. Weil es gibt übrigens ganz große und ganz kleine. Also je nachdem, was so zu euch passt, könnt ihr mal gucken. Ich fand dieses Bild wichtig, dass der Schlüssel bei Gott liegt. Der Schlüssel zur Veränderung, der Schlüssel für den Anfang. Ich lade euch ein, wenn wir gleich ein Lied singen, nach vorne zu kommen und euch so einen Schlüssel mitzunehmen, vielleicht auch nach dem Gottesdienst, wie ihr möchtet. Ein Zeichen, das euch erinnern soll, dass Gott uns zur Liebe befähigt, uns. Und dass alles, was wir sind, Liebe werden wird. So wird es sein, nicht weil wir das machen und können, sondern weil er es will und weil er es kann. Amen.